In der Stube des Jagdhauses brannte ein Feuer. Sein warmer Schein legte einen sanften Glanz auf die Gesichter der um den offenen Kamin versammelten Familie und spielte um die bunt bemalten Balken des Hauses. Wenn sich das Licht in den staubigen Augen der ausgestopften Tierköpfe an den Wänden brach, schien es fast, als erwachten sie für kurze Zeit wieder zum Leben. Die stolzen Jagdtrophäen waren schon alt und verblichen, ihr Fell stellenweise kahl getätschelt von Generationen von Kinderhänden, die durch das Geländer der Galerie gefasst hatten, um sie zu streicheln. Das Kindermädchen Nana hatte Mischas Kupferbadewanne auf den Herd gestellt und goss aus einem Kessel heißes Wasser hinein, bis der Inhalt der Wanne die richtige Temperatur hatte. Dann schäumte sie das Wasser mit einem Stück Seife auf und setzte Mischa behutsam hinein. Fröhlich patschte das kleine Mädchen mit der Hand nach dem dicken Schaum. Währenddessen legte Nana ein paar Handtücher ans Feuer, um sie aufzuwärmen. Hannibal hatte sich neben die Kupferbadewanne gesetzt, streifte Mischa ihren kleinen Armreif ab, tauchte ihn in die warme Seifenlauge und blies behutsam hindurch. Dutzende bunter Seifenblasen schwebten über seine kleine Schwester hinweg und spiegelten auf ihrem kurzen Flug die leuchtenden Gesichter der um den Kamin versammelten Familie, bevor sie über dem Feuer zerplatzten. Mischa war begeistert. Dann öffnete sich die Tür und Bernd stolperte zutiefst erschöpft herein. In Graf Lecters Augen traten Tränen, als er Bernds Erzählung vernahm. Hannibals Mutter ergriff die Hand des Stallknechts und tätschelte sie beruhigend. Familie Lecter überstand die fürchterlichen 3,5 Jahre von Hitlers Russlandfeldzug unbeschadet in ihrem Jagdhaus im Wald. Im Winter war der lange Weg durch den Wald tief verschneit, im Frühling mit Gestrüpp zugewachsen und im Sommer vom Regen so stark aufgeweicht, dass es für einen Panzer kein Durchkommen gab. Die reichen Mehl- und Zuckervorräte im Jagdhaus brachten sie ohne Probleme durch den ersten Winter, zumal es dort auch mehrere Fässer mit Salz gab. Im zweiten Winter fanden sie ein erfrorenes Pferd. Es gelang ihnen, das erstarrte Fleisch mit Äxten zu zerteilen und in Salz einzulegen. Auch Forellen und Rebhühner pökelten sie. An den Tagen im Winter, an denen der Schnee zu tief war, um im Wald auf Nahrungssuche zu gehen, erteilte der Hauslehrer Herr Jakob den Kindern Unterricht. Angepasst an ihre jeweiligen Fähigkeiten brachte er Hannibal und Mischa Englisch und die Grundbegriffe des Französischen bei und unterrichtete sie und manchmal auch die Erwachsenen in römischer Geschichte, wobei er sich hier ganz besonders mit den Belagerungen Jerusalems befasste. Er fand in ihnen allen aufmerksame Zuhörer, denn er schilderte die historischen Ereignisse und biblischen Geschichten sehr spannend und anschaulich, und manchmal schmückte er sie in einem Maß aus, das nicht mehr unbedingt etwas mit Wissenschaft zu tun hatte. In Mathematik unterrichtete er Hannibal allein, weil hier kaum jemand mit dem Jungen mithalten konnte. Hannibal Lecter war ständig in irgendwelche Bücher vertieft, so erschien es zumindest Nana, dem Kindermädchen. Als er 2 Jahre alt war, hatte sie ihm noch vorgelesen, meistens aus einer Ausgabe der Grimmschen Märchen, die mit Holzschnitten illustriert war, auf denen alle Figuren lange, spitze Zehennägel hatten. Hannibal hatte ihr dann, den Kopf an ihre Brust geschmiegt, fasziniert zugehört und dabei unablässig auf die Wörter auf den Seiten geschaut, bis sie ihn eines Tages dabei ertappte, wie er selbstständig in dem Buch las. Er drückte die Stirn auf die Seite, hob dann den Kopf auf Sichtweite und begann, in Nanas Akzent laut zu lesen. Als Hannibal 6 war, hatte er 3 einschneidende Erlebnisse, die sich prägend auf sein ganzes späteres Leben auswirken sollten. Zuerst stieß er in der Schlossbibliothek auf eine alte Ausgabe von Euklids Elementen. Er fuhr die von Hand gezeichneten Abbildungen mit dem Finger nach und drückte die Stirn auf sie. Als nächstes bekam er im Herbst seine kleine Schwester Mischa. Er fand, sie sah aus wie ein verschrumpeltes rotes Eichhörnchen. Als sich die Aufmerksamkeit der anderen plötzlich nur noch um seine kleine Schwester drehte, begann er sich zunehmend häufiger vorzustellen, wie schön es wäre, wenn der Adler, den er manchmal über der Burg kreisen sah, Mischa behutsam in die Lüfte höbe und in ein fernes Land mit glücklichen Gnomen trüge, die alle wie Eichhörnchen aussahen und bestens zu ihr passten. Zugleich stellte er jedoch auch fest, dass er Mischa über alles liebte, und er nahm sich fest vor, ihr, sobald sie alt genug wäre, sich eigene Gedanken zu machen, alle möglichen interessanten Dinge zu zeigen und sie mit dem Reiz des Forschens und Entdeckens vertraut zu machen. Im selben Jahr bemerkte Graf Lecter, dass sein Sohn unter, wie Hannibal es ausdrückte, Euklids persönlicher Anleitung anhand der Länge ihrer Schatten die Höhe der Burgtürme berechnet hatte. Das veranlasste Graf Lecter, sich nach einem besseren Hauslehrer umzusehen. Und keine 6 Wochen später traf Herr Jakow, ein bettelarmer Gelehrter aus Leipzig, auf Burg Lecter ein. Die Begegnung mit ihm führte zum 3. einschneidenden Erlebnis Hannibals. Graf Lecter stellte Herrn Jakow seinen neuen Schüler in der Schlossbibliothek vor und ließ die beiden dann allein. »Mein Vater sagt, Sie werden mir viel beibringen.«
»Wenn du viel lernen willst, kann ich dir dabei helfen.«
»Er hat mir erzählt, Sie sind ein großer Gelehrter.«
»Ich bin ein Lernender.«
»Meiner Mutter hat er erzählt, Sie wären von der Universität ausgeschlossen worden.«
»Ja, das stimmt.«
»Warum?«
»Weil ich Jude bin. Aschkenase, um genau zu sein.«
»Aha. Sind Sie unglücklich?«
»Dass ich Jude bin? Darüber bin ich froh.«
»Nein, ich meinte, sind Sie traurig, nicht mehr an der Universität lehren zu können?«
»Ich bin froh, hier zu sein.«
»Fragen Sie sich, ob ich Ihre Zeit auch wert bin?«
»Jeder verdient es, dass man sich mit ihm beschäftigt, Hannibal. Wenn jemand auf den ersten Blick langweilig erscheint, musst du nur genauer hinsehen. Du musst in ihn hineinsehen.«
Herr Jakow brachte zu ihren Gesprächen selten ein Lehrbuch mit, und ebenso selten bezog er sich auf eines. Im Alter von 8 Jahren fragte ihn Hannibal nach dem Grund dafür.
»Würdest du dich gern an alles erinnern können?« fragte Herr Jakow.
»Ja.
Sich erinnern zu können, ist nicht immer ein Segen.«
»Ich würde mich aber gern an alles erinnern.«
»Dann wirst du einen Gedächtnispalast brauchen, um alles darin zu speichern. Ein Palast in deinem Kopf.«
»Muss es denn unbedingt ein Palast sein?«
»Jedenfalls wird dieser Ort immer größer werden, bis er irgendwann so riesig ist wie ein Palast«, sagte Herr Jakow. »Und schön sollte er doch auch sein, oder nicht? Was ist der schönste Raum, den du kennst? Führe dir am besten einen Ort vor Augen, mit dem du gut vertraut bist.«
»Das Zimmer meiner Mutter«,
antwortete Hannibal sofort. »Dann werden wir damit beginnen«, sagte Herr Jakow. Beim Zusammenbruch der deutschen Ostfront im Winter 1944-45 wälzte sich die Rote Armee wie Lava über Osteuropa hinweg und ließ eine Spur aus Rauch und Asche hinter sich zurück, bevölkert von Hungernden und Toten. Von Osten und Süden bewegten sich die sowjetischen Einheiten der 2. und 3. Weißrussischen Front auf die Ostsee zu und trieben die zerschlagenen Einheiten der Waffen-SS vor sich her, die auf ihrem Rückzug verzweifelt die Küste zu erreichen versuchten, von wo sie per Schiff nach Dänemark evakuiert zu werden hofften. Das war das Ende der ehrgeizigen Ziele der Hiwis. Obwohl sie für ihre Nazi-Herren gehorsamst gemordet und geplündert, sowie Juden und Zigeuner erschossen hatten, wurde keiner von ihnen in die SS aufgenommen. Sie wurden als Osttruppen bezeichnet und wie Soldaten zweiter Klasse behandelt. Tausende wurden zur Zwangsarbeit eingezogen und zu Tode geschunden. Einige desertierten jedoch und schlugen sich auf eigene Faust durch.